schon mal lieber.
So, bis dann.
War natürlich gerne bereit, sofort für meinen Bruder Chase mit einzustehen. Ich habe ihm dann gleich eine Mail zurückgeschrieben und habe ihn erinnert an die Jahreslosung in diesem Jahr. Jahreslosung sind ja die Worte, die über einem Volk stehen, immer für ein ganzes Jahr. Aber Jahreslosen können auch mal ganz persönlich sein. So war es für mich ganz persönlich, die Jahreslosung vor Jahren, wie meine Helga starb. Die Jahreslosung für das Jahr 2013 war: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Zukunft, die suchen wir. Welch ein Trost, die wir haben als Christen, als Männer und Frauen, die Jesus lieb haben. Dass wir diese Hoffnung haben, dass wir wissen, dass diese Erde eine Durchgangsstation ist. Natürlich lieben wir das Leben, weil Gott das Leben ist. Und eigentlich sind wir zum Leben konzipiert. Aber durch die Sünde ist der Tod in diese Welt gekommen und durch Jesus Christus haben wir neues Leben bekommen und werden in Ewigkeit bei ihm sein. Oder in diesem Jahr eben die Jahreslosung, wo Gott spricht: Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Wir haben gerade auch den Chorus von Martin Pepper gesungen, dass ich still werden kann wie ein grad gestilltes Kind in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das ist schön, dass wir solche Worte haben. Und ich habe Ihnen einen zweiten Bibelvers mitgeschickt, wo es heißt, wo Paulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth, dass wir an den Gott glauben, der Gott allen Trost ist und der ganzen Barmherzigkeit, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können in der Trübsal von anderen Menschen mit dem Trost, mit dem Gott uns selbst getröstet hat. Und ich denke, das ist eine ganz markante Möglichkeit, die wir haben als Kinder Gottes, dass Gott uns tröstet und dass wir aus diesem Trost, den wir selbst empfangen, weitergeben können, diesen göttlichen Trost zu anderen Menschen hin. Und das, denke ich, wollen wir unserem Bruder Schesen, seiner ganzen Familie zurufen: Der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Und dass wir diesen Trost dann weitergeben können, der von Gott kommt, direkt zu anderen Menschen. Jahreslosungen sind ja immer was ganz Besonderes für mich persönlich. Ich bin ja jetzt seit 40 Jahren im Predigtdienst und ich denke, ich habe bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen jedes Jahr auch über die Jahreslosungen gepredigt. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was stand denn eigentlich in meinem Wiegenfest im Jahr 1948 für eine Jahreslosung. Und dann habe ich ja nicht schlecht gestaunt. Da steht das Wort, wo es heißt: Ich berufe einen Prediger in der Wüste, der den Weg bereitet für den lebendigen Gott. Und ich dachte, das ist ja hochinteressant. Schon in meine Wiege hat Gott mir eine Berufung mit hineingelegt, dass ich einmal sein Wort verkündigen darf. Und das ist die große Gnade Gottes und auch ein Stückchen meiner Berufung, dass ich das tun darf. Und deswegen freue ich mich, bei euch wieder heute Morgen zu sein und mit euch Worte Gottes zu teilen. Ja, mein Thema heute wäre vom Bedecken zum Vergeben. Und ich schicke ein Sprichwort voraus, wo es heißt: Da hat man jemand zum Sündenbock gemacht und dort hat man jemand in die Wüste geschickt. Und manchmal titeln Tageszeitungen, wenn es um Fußball geht, wo man dann wieder am Abend Trainer in die Wüste schickt oder wo man einen Spieler zum Sündenbock macht, weil das Spiel verloren gegangen ist. Aber wir wollen feststellen, dass eben viele, viele Menschen das gar nicht mehr wissen, dass solche Worte eigentlich ihren Ursprung der Bibel haben. Viele Sprichworte, die wir als Allgemeingut so haben, finden ihren Ursprung in der Bibel. Aus unserer christlich-abendländischen Kultur haben sie sich in unser Sprachgebrauch mit eingenistet und ganz wenige Menschen wissen, dass diese Worte aus der Bibel kommen. In 3. Mose 16 lesen wir, dass das Volk Israel einmal ein ganz besonderes Opfer pro Jahr vollziehen sollte, nämlich am 10. Tag des 7. Monats nach einem ganz genau vorgeschriebenen Ritus, den Gott Mose geboten hatte und Mose natürlich an Aaron weitergegeben hat, der der Priester war und das dann umgesetzt hat. Und dieser Tag heißt Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und es gab einmal einen Krieg zwischen Israel und zwischen deinen Nachbarn, nämlich Ägypten und mit Syrien. Und das war genau, dass die an diesem Yom Kippur-Tag diesen Angriff gestartet haben. Denn Yom Kippur in Israel als höchster Feiertag, da ruht das komplette öffentliche Leben. Da sind viele Familien zusammen, viele Soldaten waren abgezogen von der Front und haben mit ihren Familien zu Hause gefeiert. Und genau diesen Tag hatten damals die Feinde Israels sich ausgesucht, haben den Suezkanal überschritten oder die Syrer über die Golanhöhen und haben damals das Volk Israel angegriffen. Yom Kippur 1973 war das. Also, das war eine dieser markanten Punkte, wo eben in Israel dieses Fest heute immer noch gefeiert wird, nach diesen alten Riten, jedenfalls das, was Gott dem Volk Israel damals mitgegeben hat. Und wir wollen einmal versuchen, aus diesem Alten Testament für uns in das Neue Testament hinüberzunehmen, das, was uns und für uns ganz wichtig ist. Denn der hohe Priester damals, der opferte einmal für sich selbst und für auch die Sünden des Volkes. Und das ist wichtig, wenn wir in der Predigt später von dem neutestamentlichen Opfer Jesus Christus sprechen, dass wir das einmal so im Hinterkopf behalten. Denn im Vers 11 in 3. Mose 16 heißt es, und Aaron soll einen Stier seines Sündopfers herbringen und sich und sein Haus entsühnen. Und entsühnen, Freunde, gilt im Alten Testament übersetzt wie Bedeckung. Also, wenn dort von Entsühnen gesprochen wird, dann bedeutet das Bedecken. Und dieses Bedecken begann in 1. Mose 3, Vers 21. Da heißt es, und Gott, der Herr, machte Adam und Eva Röcke von Fellen, zog sie ihn an und endet am Kreuz von Golgatha Johannes in Johannes 19, Vers 30 als Beispiel. Und Jesus sprach, es ist vollbracht, neigt sein Haupt und verschied. Das ist die Zeitspanne, wo Sünde, wo Schuld des Volkes Israel, grundsätzlich Schuld und Sünde bedeckt wurde. Denn, was war vorausgegangen? Die Entdeckung des ersten Menschen, dass er nackt war. Er hatte seine Unschuld verloren und er wollte jetzt seine Schuld, seine Blöße bedecken und wir wissen dann, dass er eben Feigenblätter nahm und Adam und Eva sich damit bedeckten. Und es ist die ernüchternde Bilanz des Sündenfalls für Menschen, dass sie erkennen, mit Schuld kann ich nicht leben. Ich muss die Schuld irgendwie loswerden. Und so versucht er eben, die Schuld zu bedecken. Und heute sagt man auch manchmal, er nahm ein Feigenblatt oder er hat das Feigenblatt benutzt. Also wenn er etwas verdecken will. Und wir erkennen das auch sehr deutlich, Menschen mit Schuld nicht leben können. Denn in dem berühmten Schuldverschiebungsprinzip, das wir alle kennen, leider auch manchmal als Christen, wir das selbst benutzen. Denn wenn wir sagen, hättest du nicht, dann hätte ich nicht. Also, meine Frau sagt mir etwas, ich ärgere mich drüber und dann sagt sie, warum reagierst du so? Und dann sage ich zu ihr, ja, hättest du das nicht gesagt, dann hätte ich nicht so reagiert. Ja, also wir versuchen, Schuld loszuwerden, indem wir die Schuld verschieben woanders hin. Ganz altes Prinzip, der erste Mensch schon, da ging es darum, dass eben Gott fragt Adam, warum? Und er sagt, ja, lieber Gott, das Weib, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat, Und was sagt die Frau? Nö, ich doch nicht. Nein, die Schlange, die. Also, wir sehen schon, der erste Mensch versuchte, weil der Mensch mit Schuld nicht leben kann, das geht nicht. Deswegen versuchte, die Schuld woanders hinzuschieben. Es fängt dort an. Und deswegen ist das ein hochinteressantes Thema und wir sollten uns vielleicht davor hüten, das so zu benutzen. Ich versuche es jedenfalls in meinem Leben, dass ich nicht sage, hättest du das nicht gemacht, dann hätte ich das nicht gemacht, sondern immer zu suchen bei mir selber. Ich lese einmal ein Stückchen aus dem 1. Mose 3, da heißt es, und Eva nahm von der Frucht und aß, gab sie ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und auch er aß. Da wurde beiden ihre Augen aufgetan, das wurde gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen zu Schurze. Sie hörten Gott dem Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchte mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Worte, die uns, denke ich, allgemein bekannt sind. Und da Gott wusste, und da Gott das genau ja vorher schon mitbekommen hatte, hat er dem Menschen dann Kleider aus Fellen gemacht. Kein Kleid aus Feigenblättern. Sondern hier erkennen wir plötzlich, das erste unschuldige Tierblut floss, damit die Blöße des gefallenen Menschen bedeckt wird. Aber Freunde, Schuld muss eigentlich vergeben werden. Schuld kann nicht nur bedeckt werden. Deswegen erkennen wir, dass Gott schon an diesem Augenblick begann, seinen Blick hinzuwenden, Jahrtausende später, wo sein geliebter Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Menschheit sterben sollte. Damit hat Gott selbst die Voraussetzung geschaffen, dass Sünde vergeben werden kann. Und schon unser großer König David, er singt einmal im Psalm 32, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Also schon David begreift das, was das für eine wunderbare Begegnung ist, dass Gott selbst dafür geschaffen hat, dass Schuld vergeben werden kann. Woher wissen wir, dass die Schuld nur bedeckt wurde? Im Hebräerbrief lesen wir sehr viel davon. Und die Leitwort im Hebräerbrief heißt da sehr oft, wie viel mehr oder wie viel besser. Und immer aus dem alten Bund die Situation herausgenommen, die dann im Licht des Neuen Testamentes betrachtet werden und wo dann der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ja, um wie viel mehr. Oder wie viel besser ist das, was Gott uns im neuen Bund geschenkt hat. Und deswegen so toll, dass wir Menschen des neuen Bundes sein dürfen. Denn für mich wäre es schrecklich gewesen, wenn ich im Alten Testament gelebt hätte, der kaum Blut sehen kann. Vielleicht dann ohnmächtig wäre, wenn ich dann diese ganzen Opfervorschriften lese und dass ich dann selbst vielleicht mit einem kleinen Lämmchen zur Stiftshütte hätte gehen müssen, um es dort zu opfern für die Schulden, die Sünde, die ich begangen habe. Also, wir sind Menschen des neuen Bundes und deswegen werden wir das heute sehr deutlich beleuchten. Denn Paulus macht das Geschehen ganz deutlich, indem er an die Gemeinde in Rom Folgendes schreibt. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Und nun kommt der entscheidende Vers. In seiner Geduld hat Gott bis dahin die Sünde der Menschen ertragen, um sie jetzt um Jesu Willen zu vergeben. Noch einmal, in seiner Geduld, nämlich von diesem Punkt an, wo Gott dem ersten Menschen diese Felle anzog, wo unschuldiges Tierblut vergossen wurde, ab da hat Gott eben in Geduld die Sünde der Menschen ertragen. Er hat sie bedeckt mit Tierblut, um sie dann um Christi Willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. So steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, wer an Jesus Christus glaubt. Und ich denke, wir sind Männer und Frauen, die an Jesus Christus glauben. Das ist die Verheißung Gottes. Und das ist wieder, was mich begeistern kann, ist morgen, dass Gott zu dir sagt, jawohl, ich spreche dich von deiner Schuld frei. Und eine weitere Beweisführung möchte ich jetzt in Zusammenhang, nämlich aus dem Alten Bund und dem Neuen Bund lesen, nämlich gerade aus dem Hebräerbrief, der Gedanken des Alten Bundes aufgreift und sie im Licht des Neuen Bundes eben beleuchtet. In der Geschichte aus 3. Mose 16, die wir noch einmal ganz kurz beleuchten werden nachher, geht es darum, ja, in der Stiftshütte. Und nun schreibt der neue Bund von einer Stiftshütte, die nicht mit Menschenhand gemacht ist. Da heißt es in Hebräerbrief im Kapitel 9, das Heiligtum, nämlich diese Stiftshütte, besteht aus zwei Räumen. Der erste Raum, in dem verrichtet der Priester jeden Tag seinen Dienst. Der andere Raum ist das Allerheiligste. Dort darf nur einmal im Jahr der hohe Priester hineingehen, um ein einziges Opfer zu bringen, nämlich am Tag Yom Kippur. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer, damit Gott seine eigene Schuld vergibt und die Sünde seines Volkes auslöscht. Also Heilige und Allerheiligsten, getrennt durch den Vorhang. Das war der Vorhang, der am Kreuzigungstag damals an Jesu Tod zerriss. Und Markus berichtet uns davon, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis unten aus. Und ich habe mir einmal gedacht, ja, Vorhang, wie kann das dann ausgesehen haben, dass der einfach so zerreißt an diesem Tag, wo Jesus stirbt. In 2. Mose 31 lesen wir ganz deutlich, wie der Vorhang beschaffen war. Du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, sollst Cherubim einweben in kunstreicher Arbeit und sollst den Aufhänger an 4 Säulen von Akazienholz, die mit Gold überzogen sind und goldene Nägel und 4 silberne Füße haben. Du sollst den Vorhang an die Haken hängen und die Lade des Gesetzes hinter den Vorhang setzen, dass euch eine Scheidewand sei zwischen dem Heiligen und dem Heiligsten und Allerheiligsten. Es war also mehr ein Teppich, wenn wir uns diesen Vorhang vorstellen, als ein Vorhang so nach unseren Vorstellungen, wie wir an den Fenstern haben. Und gerade dieser Vorhang zerriss, oder dieser Teppich zerriss von oben nach unten aus, so wie es uns die Bibel schreibt. Und ganz klar, ohne menschliches Zutun, also Gott selbst zerriss diesen Vorhang, damit der Weg frei wurde vom Heiligtum in das Allerheiligste, wo einmal im Jahr nur der hohe Priester hineingehen dürfte, um für die Sünden des Volkes zu sühnen. Noch einmal bekräftigt aber auch der Hebräerbrief ganz deutlich in Hebräer 10, Vers 4, dass das Blut von unschuldigen Tieren nicht die Sünde der Menschen hinwegnehmen kann. Gehen wir nochmal zurück in den Ausgangstext. 3. Mose im 16. Kapitel. Dort hat man jemanden zum Sündenbock gemacht. Und dort ist jemand in die Wüste geschickt worden. Welche Begebenheit liegt dahinter? Das war am Yom Kippur-Tag. Wie gesagt, der hohe Priester, der diesen Dienst tat, der dann einmal im Jahr unter diesen Vorhang durchkrabbeln musste in das Allerheiligste, der hatte also sich selbst erstmal mit Blut besprengt, damit er von Sünde frei wird, damit er diesen Dienst überhaupt tun kann. Und dann gibt es die Gelegenheit, dass es heißt, und dann waren da 2 Ziegenböcke. Und dann entschied das Los, welcher Ziegenbock für welche Aufgabe verwendet wurde. Erstens der Ziegenbock für das Sündopfer. 3. Mose 16, 15, 19. Der hohe Priester soll den Bock, das Sündopfer des Volkes, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er es mit dem Blut des Stiers getan hat und etwas davon sprengen gegen den Gnadenthron, vor den Gnadenthron und soll das Heiligtum entsühnen wegen der Verunreinigung der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Das war also die erste Aufgabe, die sie zu erfüllen war am Yom Kippur-Tag, einmal im Jahr. Der zweite, ein Ziegenbock für den Asaseel. 20:22 im gleichen Kapitel. Und wenn er die Entsühnung des Heiligtums verbracht hat, der Stiftshütte des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und nur ihm bekennen alle Missetat der Israeliten, alle Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Also, dass der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. Asaseel, Bezeichnung für einen Wüstendämon in der damaligen Zeit. Und hier sehen wir den Begriff für Verständigung, ein Verständnis für Vergebung. Die Sünde des Volkes wird sinnlich auf den Bock gelegt und dieser wird in die Wüste gebracht. Ich denke so sinnlich die Wüste dort an einen unbekannten Ort, wo sie keiner zurückholen kann. Der Bock bleibt in der Wüste. Und später wird einmal Johannes der Täufer Jesus sehen, wie er kommt. Und dann wird er ausrufen, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünden aller Menschen hinwegtragen wird. Und Freunde, im Alten Testament finden wir viele, viele wunderbare Vergleiche, wie Gott sich das vorstellt. Nämlich das vollkommene Heil, die vollkommene Vergebung im Hinblick auf Golgatha. Ich hatte in meiner letzten Predigt euch diese kurze Episode erzählt, wo es darum ging, wenn wir Schuld bekennen. Ich wiederhole mich nochmal ganz kurz. Ich gehe also zu Gott in einer gewissen Situation und sage, lieber Vater im Himmel, das war also total Mist, was der gemacht hat. Vergib mir bitte die Schulden, hilf mir, dass ich beim nächsten Mal besser mache. Und dann sagt der lebendige Gott zu mir aufgrund seines Wortes, jawohl, wenn du deine Sünde bekennst, dann bin ich treu und gerecht, dass ich die Sünde vergebe und reinige dich von aller Ungerechtigkeit. So, 3 Tage später fällt mir das ja wieder ein. Ne? Wir sind ja Menschen, die ein Gedächtnis haben. Und dann komme ich wieder zu Gott und sage, du Vater im Himmel, weißt du, vor 3 Tagen die Geschichte. Und was ich immer noch nicht verstehe und was ich auch wahrscheinlich nicht verstehen kann, weil es eines der großen Geheimnisse Gottes ist, dann wird Gott zu mir sagen, Klaus, von was sprichst du überhaupt? Was meinst du eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Weltall trägt in seinem kräftigen Wort, der spricht plötzlich zu dir, du, das ist vergeben, das ist vergessen. Ich werde mich dieser Sünde nicht mehr daran erinnern. Ich kann das zwar nicht verstehen, aber es ist tatsächlich so, Freunde. Und das ist das großartige Geschenk, was Gott uns macht, weil wir ja manchmal Dinge hervorholen. Weißt du auch damals, dass du mir angetan hast? Ich habe dir doch das vergeben. Ja, aber die Erinnerung ist einfach da. Freunde, als Christen stehen wir in einer ganz großen Herausforderung in dem Moment. Wenn wir einmal was vergeben haben, dann ist es vergeben, Freunde. So wie es unser großer Gott tut. Und wenn er sagt, ich werde mich nicht mehr daran erinnern. Ja, wie schwierig ist es für uns, die wir uns erinnern an Dinge, die verkehrt gelaufen sind in unserem Leben. Und ich möchte heute 5 Bibelstellen euch vorstellen, die ich unter einem gewissen Vorzeichen gestellt habe. Und ich habe gebeten, dass ihr einmal das hier an der Wand seht, so zur Verinnerlichung. Jesaja 1, Vers 18. Dieses Wort, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Und ich habe das überschrieben mit dem Wort Umkehrung. Das, was der lebendige Gott tut in unserem Leben. Umkehrung. Wenn unsere Sünde blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Wenn sie rot wie Scharlach ist, soll sie wie Wolle werden. Das ist, was Gott uns verspricht in dem Wort Umkehrung. Jesaja 38, Vers 17, da heißt es, nicht mehr vor Augen. Das wäre dann der nächste Bibelvers. Jesaja 38, 17. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, die ich nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Wir sind im Alten Testament, Freunde. Das, wo Gott eben sagt, ich habe Geduld mit der Sünde des Menschen. Die Schuld ist bedeckt und Unschuld ist hier. Im Hinblick auf das große Opfer von Golgatha, wo Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt und die Sünde vergibt. Und zwar jetzt von diesem Punkt. Deswegen ist das Kreuz von Golgatha der Mittelpunkt der Erd- und Weltgeschichte. Denn von diesem Augenblick rückwärts bis zum ersten Menschen wird die Schuld vergeben. Und von diesem Augenblick in die Zukunft, hier, heute, jetzt und in alle Zukunft, solange Jesus nicht wiederkommt, ist die Schuld der Menschen vergeben worden für die, die das Opfer von Golgatha für ihr Leben angenommen haben. Also, um Trost war mir sehr bange. Du hast dich meiner Sünde, Seele herzlich angenommen, dass ich nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich. Ich habe es übertitelt, nicht mehr vor Augen, Freunde. Wie gewaltig. Jesaja 44, 22. Wir Autofahrer kennen das, es fängt die Zeit an, wo wir dann durch den Nebel manchmal stochern müssen und wo wir dann ganz, ganz langsam fahren, hoffentlich, und wo wir dann immer sagen, oh, kommt noch so ein wilder Fahrer, der uns dann noch überholt im dichten Nebel. Also, klare Sicht, Gott schenkt uns wieder klare Sicht in unserem Leben. Nämlich, ich tilge eine Missetat wie eine Wolke oder eine Sünden wie den Nebel. Das verspricht Gott. Wir haben wieder klare Sicht in unserem Leben. Denn Sünde vernebelt unser Leben, Freunde. Wir können nicht mehr klar sehen, wir tappen wie im Dunkeln, wie Blinde. Aber Gott verspricht uns, hier schon im Alten Testament, prophetisch vorausgesehen, jawohl, ich werde es tun. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Und jetzt kommt einer der markantesten Verse für mich, Micha 7, Vers 19. er wird sich unter wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen, Freunde. Das muss uns total entspannen erstmal, weil Gott die Sünden in die Tiefe des Meeres werfen will. Und wir kennen vielleicht das Bild, wo dann ein Schild steht, Angeln verboten. Ja, keiner holt sie zurück. Der Ziegenbock, der symbolisch die Sünden des Volkes hinausgetragen hat in die Wüste. Der wurde in der Wüste gelassen, der ist wahrscheinlich in der Wüste umgekommen irgendwo. Er wurde also nie mehr zurückgeholt in die Gemeinschaft der Menschen und der anderen Tiere. Keiner holt sie zurück. Von auch wir haben nicht das Recht, einem Bruder, einer Schwester etwas vorzuhalten, was längst vergeben worden ist. Warum? Weil Christus uns vergeben hat. Und Freunde, für mich ist ganz wichtig, wenn ich dann so manchmal denke, was mir einer oder andere vielleicht angetan hat oder irgendeine Situation, dann reflektiere ich immer in meinem Leben und sage, wie viel hat der lebendige Gott mir vergeben? Sollte ich nicht bereit sein, meinem Bruder, meiner Schwester zu vergeben? Das ist für mich ein ganz, ganz hoher Maßstab geworden. Wie viel Gott mir vergeben hat, soll ich nicht bereit sein, dem anderen zu vergeben. Sirach 3, Vers 17, Apokryphen. Einmal ein Wort aus den Apokryphen. Die meisten Bibeln haben die ja nicht drin. Das sind lesenswerte Schriften, so übersetzt es einmal Martin Luther, die nicht zum Kanon der Bibel gehören. Trotzdem, Sirach, wer mal die Apokryphen lesen will, sind auch ganz interessant zu lesen. Wir haben damals als junge Leute, haben wir immer nur Stichworte rausgenommen. Ich weiß nur, eine Passage war, wo einer total erschreckt war und dann schrie er ganz laut, oh Herr, er will mich fressen, irgendwo ein Fisch oder irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, Sirach 3, Vers 17 fand ich ganz stark als eine Aussage, wie Gott mit Sünde umgeht. In der Not wird an dich gedacht werden und deine Sünden werden vergehen wie das Eis vor der Sonne. Vergehen wie das Eis vor der Sonne. Freunde, das sind alles prophetische Voraussagen, wie Gott Sünde hinwegnehmen will, wie Gott mit Sünde umgehen will, weil er eben mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Und deswegen brauchen wir Vergebung unserer Schuld, Vergebung unserer Sünde. Und im Alten Testament jetzt unter diesen ganzen Vorzeichen, Umkehrung, nicht mehr vor Augen, klarer Sicht, keiner holt sie zurück, vergehen wie Eis, so will Gott unsere Sünde hinwegnehmen. Trotzdem bleibt die Aussage aus Hebräer 10, 4 stehen. Nämlich, dass es unmöglich ist, dass Tierblut Sünden hinwegnehmen kann. Es bedurft des Blutes des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Gehen wir noch einmal in die Beweisführung dieser Gedanken in das Neue Testament, nämlich jetzt in 2. Korinther 5, da heißt es, denn Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihre Sünden nicht an und hat uns aufgeregt das Wort von Versöhnung. Denn er hatte den, der vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in der Gerechtigkeit leben, die vor Gott gilt. Also, das ist noch einmal, was Paulus eben an die Gemeinde zu Korinth schreibt, nämlich, dass Gott selbst die Voraussetzung geschaffen hat, damit Sünde vergeben werden kann durch das Opfer Jesu Christi. Und dieses Opfer letztendlich wird dann beschrieben im Hebräerbrief als dieser neue, lebendige Weg, auf dem wir uns bewegen dürfen. Als Männer und Frauen, die durch Bekehrung und Wiedergeburt neue Menschen geworden sind. Gerade für die Jahreslosung für nächstes Jahr ist es ja ganz markant, wo es heißt, Gott schenkt uns ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist. Auch darüber werde ich bestimmt eine Predigt ausarbeiten. Also, im Hebräerbrief, einmal der Gedanke, Tierblut kann Sünde nicht vergeben. Sie wurde bedeckt vom ersten Menschen an, von den Fällen, die Gott den Menschen gemacht hat, bis hin nach Golgatha, wo Jesus ein für allemal das Opfer gegeben hat. Und dann heißt es dort im Hebräerbrief, jawohl, es gibt diesen neuen lebendigen Weg, den Christus eben bereitet hat für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und dann heißt es, seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester über alles, was uns Gott geheißen hat. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, das größer und vollkommener ist als jedes andere, was je von Menschen betreten worden ist. Denn dieses Heiligtum haben nicht Menschenhände gemacht. Es gehört nicht in diese Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Als er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal zum Opfer gab, hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Wir blenden zurück ganz kurz. Altes Testament stiftete der hohe Priester einmal im Jahr, Yom Kippur, ging er hinein, Allerheiligste, und hat dieses Tierblut versprengt. Und nun heißt es, dieser neue lebendige Weg ist im Christus persönlich, der selbst ins Allerheiligste gegangen ist, aber im Allerheiligsten, nämlich in der himmlischen Höhe, und opferte eben dann nicht das Blut von Tieren, sondern sich selbst, sein eigenes Blut zum Opfer gab. Und die Bibel sagt also, als er das Allerheiligste mit seinem eigenen Blut ein für allemal zum Opfer gab, hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Und das lässt mich doch total entspannen, Freunde. Das ist, was Jesus getan hat für unser Leben. Und hier heißt es, ein für allemal, ein Opfer. Und wie gut, dass wir im neuen Bund leben, dass wir nicht mehr diese Opfervorschriften haben, die wir umsetzen müssten aus dem Alten Testament. Nein, er ist das einmalige Opfer, was immer und ewig gelten wird. Und Johannes, der Evangelist Johannes, er verstärkt diesen Gedanken. Einmal ist in seinem ersten Brief, und da habe ich auch noch eine Folie gemacht, jawohl, wo es heißt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Das Blut Jesu Christus, seines Sohnes, macht uns frei von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Schlüsselvers, wenn wir unsere Sünden bekennen, der Treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Freunde, ihr wisst ja, dass ich immer so ein kleines Blatt vorbereite. Diesmal etwas anders. Ich habe euch einmal diesen Vers auf ein Kärtchen geschrieben. Einmal diesen 1. Johannes 7 bis 9. Und dann habe ich hingeschrieben bei dem letzten Vers, Lernvers für jeden Christen, Vers 9. Wir erkennen in diesem Text, Vers 9, eben die zwei wichtigen Komponenten. Also, wir bekennen unsere Sünde, er ist treu und gerecht. Das sind die ersten beiden. Aber dann heißt es, dass er uns die Sünde vergibt. Und dann könnte ich auch einen Punkt sagen, wäre ja schon ganz toll. Aber er sagt, und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Also nicht nur Vergebung der Sünde, sondern auch Reinigung. Das heißt, wir werden gewisse Dinge irgendwann im Leben einfach nicht mehr tun, weil Gott uns von dieser Situation gereinigt hat. Weil wir dann, wie soll ich, heiliger, gerechter, nein, wachsen im Glauben und in der Erkenntnis Gottes. Und werden gewisse Dinge einfach nicht mehr tun, weil Gott uns gereinigt hat von einer Sache. Deswegen bete ich immer, wenn ich eine Schuld erkenne in meinem Leben, Vater im Himmel, vergib mir diese Schuld. Und hilf mir, dass ich beim nächsten Mal besser mache. Das ist eines meiner Gebete. Und der Hebräer sagt im Vers, Kapitel 10, Vers 17 noch einmal auch diesen Gedanken: Und ihre Sünden und Ungerechtigkeit will ich nimmer mehr gedenken. Das ist der Gott, an den wir glauben, Freunde. Ja, aber jetzt wirst du sagen, ich komme doch immer wieder mit Sünden in Berührung. Ich lebe ja in dieser Welt. Und ich möchte euch ein gutes Beispiel in die Hand geben, wie das so aussehen kann. Nämlich das Beispiel der Fußwaschung. In Johannes 13 geht es darum, dass Petrus also nicht wollte, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Vielleicht kennt der eine andere die Geschichte. Ne? Jesus zieht sein Urlaub aus, legt einen Furz um, nimmt eine Schüssel, fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Manche Gemeindebewegungen haben das heute noch, das eine Fußwaschung. Also, Bedarf auf den Johannes 13. Und das antwortet Jesus, nachdem Petrus sagt, nein, also auf keinen Fall. Also du bist der Meister, ich bin dein Jünger, du mir die Füße waschen, auf keinen Fall. Und dann Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. So, und jetzt kann ich mir das Petrus sehr gut vorstellen. Oh. Also Jesus, wenn ich keinen Teil an mir habe, wenn ich, aber dann gar nicht, also dann will ich vollkommen gewaschen werden. Das muss dann sein, also nicht nur die Füße, sondern dann musst du mich schon vollkommen waschen. Und Jesus antwortet, also er sagt, Herr, nicht die Füße allein, auch die Hände und das Haupt. Und Antwort Jesu, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass man die Füße wasche, denn er ist ganz rein. Die Hoffnung für alle übersetzt das noch deutlicher. Jesus antwortet ihm, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur auf den Straßenstaub von den Füßen zu waschen, ihr seid rein. Also Freunde, der Generalamt ist unseres Lebens, dort wo wir unser Leben wird anvertraut haben, hat er uns heilig und gerecht und rein gemacht. Aber wir gehen durch diese Welt und erleben es selber. Jeder muss es wissen, dass wir immer wieder mit Sünden in Berührung kommen. Mit Schuld, dass wir irgendwas verkehrt machen und so weiter. Und nun sagt uns das Wort Gottes, was bedarf es? Nur noch die Füße zu waschen, den Staub von den Füßen abzuwaschen. Also immer wieder diesen Punkt zu nehmen, wenn wir unsere Sünde bekennen, das Wort gerecht, dass die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift haben wir noch eine wunderbare alttestamentliche Offenbarung und Parallele in der Stiftshütte. Ich habe ja gesprochen von den vier Säulen, die diesen Vorhang oder diesen Teppich tragen. Nun gibt es ja eine symbolische Bedeutung für Stiftshütte. Nämlich das Heiligtum der Wüste, was Gott Mose gegeben hat, ist das ja Ebenbild vom Heiligtum, was im Himmel in der Herrlichkeit gibt. Und nun schreibt uns die Bibel hier, dass Gott Mose aufträgt, wo dieser Teppich aufgehängt, dieser Vorhang aufgehängt, durch den Heiligtum aller Heiligsten, mache vier Säulen aus Akazienholz. Symbolisch, Akazienholz ist ein ganz schwierig zu verarbeitendes Holz. Also mit das Schwierigste, was man überhaupt bearbeiten kann. Das Beispiel für den Menschen, der ganz, ganz schwierig ist. Der Mensch, der in Sünde gefallen ist, der total verdreht, verkorkst ist. Paulus, das alles in der Menschheit einmal von diesem verdrehten und komischen Geschlecht, was dort auf dieser Welt lebt. Aber nun geschieht was Gewaltiges. Also, vier Säulen aus Akazienholz. Aber mit Gold überkleidet. Und Gold, Freunde, im alten Bund ist das Beispiel und das Symbol für Heilige und Geliebte Gottes. Also, wir sind Menschen aus Akazienholz, das über den Bananenwald, den man nehmen. Also ganz schwierig eigentlich. Verfriert, verkorkst und all die Dinge. Und nun kommt dieser lebendige Gott und sagt, ich mache etwas aus dir, nämlich einen Heiligen und Geliebten. Wir müssen uns nicht warten, dass ein Kollege da in Rom sagt, ich werde dich heilig sprechen, sondern Gott hat dich vielleicht heilig gesprochen. Du bist Heiliger und Geliebter. Heilige und Geliebte, wunderbar. Das ist fantastisch. Also mit Gold überzogen dieses Akazienholz. Und nun geschieht noch etwas. Und da heißt es, und diese goldenen Säulen stehen in silbernen Füßen. Silber, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht alle raus vom Alten Testament.
schuldig, was weiß ich was alles. Wie gesagt, Schuld verschiebt. Ne? In den modernen Gerichten heute versucht man ja immer, ja, der hat eine schlechte Kindheit gehabt und der Schwule ist dann gemobbt worden oder was alles. Man versucht das immer zu entschuldigen, was alles passiert ist. Nein, Schuld können wir nicht entschuldigen, können nicht in eine Schublade packen. So. Schuld muss vergeben werden. Und wie wir einmal unsere Generalanästhesie erlebt haben, wie ist unser Stein im Herzen gefallen, vielleicht eine schwere Last von der Schulter, wie es manchmal so berichtet werden, wie Menschen erleben, wenn sie Jesus annehmen, wie ihr Leben sie von heute auf morgen total verändert hat. Und meine Andrea hat mir erzählt, wie sie sich damals entschieden hat für Jesus, wie sie von den Knien aufstand und ist dann rausgegangen aus dem kleinen Zimmer und kam einem Spiegel vorbei, hat in den Spiegel geschaut. Man hat sich fast nicht wiedererkannt. Das heißt, was sind welche Augen habe ich plötzlich, die so leuchten, so befreiend sind. Ja, Gott verändert unser Leben, wenn er hineinkommt. Also unsere Füße stehen in der Vergebung durch Jesus Christus, unser Herrn. Freunde, und das ist auch die wunderbare Botschaft, die wir weitergeben können, jeden Menschen. Auch wenn wir jetzt diese sehr traurige Nachricht haben. Das sind Fragen, die sich immer wieder dann aufwerfen, wo wir keine Antworten haben. Wo wir genauso fassungslos davor stehen, wie jeder andere auch. Aber wir haben letztendlich das Wort des lebendigen Gottes. Und er wird gerecht richten davon, bin ich zutiefst überzeugt. Es bedarf also immer nur noch für uns heute, dass wir den Staub von den Füßen wischen. Also, noch einmal diesen Lernvers. Wenn du nachts mal aufwachst, versuchst du dich daran zu erinnern, dann zitiere ihn einmal vor dich hin oder halte ihn dem Feind vor Augen, wenn er dich anklagt. Hier heißt der Peter, Verkläger der Brüder, steht vor Gott. Dann können wir diesen Vers benutzen als unser wunderbares Schutzschild. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist der Vorhang gerecht, dass wir die Sünde weggeben und reinigen uns von aller Ungerechtigkeit. Und welche Nacht wecke aus dem Tiefschlaf fasen und sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, dann kommt das wie aus der Pistole. Jawohl, dieses Wort Gottes. Amen. Wir dürfen uns freuen, allmächtiger Gott, dass wir so eine wunderbare Zusage haben für unser Leben. Das bereits im alten Bund, das mir wieder angedeutet hast, wie du mit Sünde einmal umgehen wirst. Und dass in dir, Herr Jesus, ein für allemal ein Opfer ausgereicht hat, um die Sünden der Menschheit zu vergeben. Von dir zurück bis zum ersten Menschen. Von dir in die Zukunft, bis du wiederkommst. Herr, und dafür preisen wir dich für dieses gewaltige Opfer, was wir fast nicht erfassen können. Aber wir danken dir von ganzem Herzen an diesem Morgen einmal mehr, dass du unsere Schuld vergeben hast. Und Herr, so wie es in deinem Gebet heißt, so wie wir auch unseren Schuldigen vergeben, Herr, das möchte ich gerne tun. Ich denke, wir als Gemeinde wollen das gerne tun, gegenüber unserem Bruder, unserer Schwester oder auch Menschen, die in dieser Welt leben. Amen.